97,5 MHz. Du lossisch Radio Lora.
Okay.
Ja, Radio Lora 97,5 MHz. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Wir sind live im Studio und ihr hört Info Lora am Mittwoch. Wir sind heute zu dritt und haben ein volles Programm für euch vorbereitet. Wir hoffen, wir kommen damit durch. Aber jetzt erstmal zu Beginn ein paar Infos in eigener Sache. Erstens mal dürft ihr uns wie immer ins Studio anrufen auf die Nummer 044 567 2400. Ich wiederhole, 044 567 2400. Diese Nummer findet ihr auch auf der Internetseite, auf unserer wunderschönen Internetseite lora.ch. Geht da unbedingt hin, weil sie ist neu. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich werde es auch noch ein paar Mal sagen. Aber die Internetseite ist so geil, weil man kann jetzt da tatsächlich die alten Sendungen nachhören. Ja, es stimmt, es stimmt.
Es stimmt, ich habe es gemacht.
Aber ich muss ehrlich gesagt sagen, auf meinen Geräten hat es bis jetzt nicht funktioniert.
Ah ja.
Interne Kritik sollte man nicht so öffentlich streamen, aber ich glaube, das liegt jetzt gerade noch drin.
Ich glaube, du musst ein Apfelprodukt kaufen, dann geht das.
Ich habe ja Apfelprodukt auf Telefon.
Ah, wirklich?
Aber so alt, das geht nicht. Wegen dem vielleicht. Auf jeden Fall. Geht auf unsere Website lora.ch, mega geil. Was man da auch machen kann, ist Mitglied werden. Das ist extrem wichtig im Radio Lora, denn das ist ein wichtiger Teil der Finanzierung vom Radio Lora, dass wir weiterhin senden können, wie wir das seit den letzten 40 Jahren schon gemacht haben. Also werdet Mitglied, zahlt die Beiträge, wenn ihr schon seid, sagt es euren Freunden und Freundinnen. Der Einzahlungsschein ist einsehbar auf lora.ch, das ist ganz einfach. Das kriegt ihr sicher auf die Reihe, wenn ihr das wollt. Der Wille ist die Frage, genau. Wir sitzen hier im Studio an der Militärstraße 83A im Innenhof und sind immer froh, wenn uns jemand besuchen kommt. Ihr könnt auch spontan, wenn ihr euch getraut, irgendetwas reinwerfen oder uns ergänzen oder irgendwie so etwas. Genau, und sonst könnt ihr eine Mail schreiben, wenn euch das nicht gefällt, was wir sagen. Und ja, das wäre es mehr oder weniger. Soll ich sagen, was wir heute vorbereitet haben, oder? Willst du sagen, was wir heute vorbereitet? Sehr gut.
Hallo zusammen. Wir haben heute für euch zuerst die Kurznews zu Julian Assange, dann zu Kinder und Jugendlichen in Abschiebezentren und noch etwas zur Demo in Art Goldau. Danach werden wir etwas hören zu den Herero und Nama und ihrer Kolonialisierung. Und am Schluss zu der FPÖ, die Wahlsiegerpartei in Österreich.
Gut. Und eine Agenda machen wir auch noch?
Ja, oder? Wir machen am Schluss auch noch eine Agenda.
Super, das klingt ja mega geil. Und jetzt legen wir gleich los oder wollen wir da noch dieses Lied, das du hier vorbereitet hast?
Machen wir doch das Liedchen, dann können wir noch die Kopfhörer zum Laufen bringen und alles ist mega geil. Ich kann noch kurz was dazu sagen, dann kannst du es nachher auch nochmals von vorne starten und so weiter.
Okay.
Genau, das Liedchen, das ich mitgebracht habe, heißt Lesbisch und ist von der Künstlerin aus Österreich, passend zum Thema Ibo. Und das Lied ist von ihrem neuen Album, das heißt FC Chaya. Und für die Boomers unter euch, Chaya sind wir. Es lässt sich aus dem Spanischen ableiten, wo es ein Wort ist, ein umgangssprachliches Wort als Bezeichnung für ein attraktives Mädchen oder eine junge Frau. Ich glaube, es ist auch ein bisschen so etwas wie ein Synonym für, je nachdem, ob es abwertend gemeint ist oder nicht, so etwas wie Bitch oder Ho oder keine Ahnung, die geile, süße Maus, aber auch einfach eine Person vielleicht mittlerweile, oder?
Chaya ist auch jemand, wo man verliebt ist.
Genau, ja.
Wo man eine romantische Beziehung hat.
Ja, ja, schon, ja.
Auf jeden Fall. Ist netter, aber als wenn ich jetzt sage, meine Bitch.
Genau, ja. Aber es hat schon, kann auch diesen Touch haben.
Meine Chaya. Chaya heißt ja auch Leben oder irgendwie so etwas.
Ja, ja, das stimmt. Aber ja, das Lied ist sehr explizit, sie wird es sicher noch genug erklären und ich kann das ganze Album empfehlen. Es geht da um ihr Leben, es ist sehr ein persönliches Album von Ibo.
Let's go, ich wusste nicht, dass sie aus Österreich ist.
Mal aus Wien.
Wow.
wirklich schnell, wer aus dem Team ist. Selbst wenn sie B ist, super famous, sweetest. Kenn die sweetesten Babes, sweetesten Gays. Sie will hang, liebt meine Gang. Babe, ich will kein Beef mit deinem Babe. Weißt du, siehst es, relax, doch du spielst mit dem Herz. Das fieseste Game, liegst in meinem Bett. Er ruft dich an und du drückst ihn weg. Er sieht doch die Flags, liebst du ihn echt? Wenn nicht, lass ihn los, das geht deep als Sex. Girl, ich check's nicht. Du weißt doch, ich bin lesbisch. Doch du schreibst und du likest und mein Boyfriend ist hässlich. Yeah. Dein Boyfriend ist hässlich, sag Bescheid. Ich wär ein Fuckboy wie Drake, doch ich fuck nur mein Babe. Fuck up the place, komm mit mir mit, bitte lass uns jetzt gehen. Ich zeig dir queer Bars und queer Stars. Du sagst, du wusstest nicht mal, dass du queer warst. Es scheint, als ob du öfter hier warst. Weird, ha? Huh? Leute, sie kannte Türsteherin, Barkeeperin, DJ, alle. Egal ob Wunsch oder Fan, Star oder Stam, alle sind ein Fan. Also bleib noch hier, was soll passieren? Hast du Angst, du könntest paar Küsse kassieren? Warum sind deine Blicke so flirty, flirty? Warum ist dein Lachen so dirty, dirty? Egal was du sagst, ich weiß, du magst sie, girly, girly.
MHz, das ist Infolora am Mittwoch.
Und wir sind bei den Kurznews. Julian Assange. Der Australier Julian Assange trat diese Woche im Europarat auf. Assange saß mehrere Jahre in britischer Isolationshaft und sollte an die USA ausgeliefert werden. Er wurde verfolgt, weil er Kriegsverbrechen des US-Militärs auf der Plattform WikiLeaks an die Öffentlichkeit brachte. Es gibt Vorwürfe zu sexuellen Übergriffen gegen ihn. Laut Assange handelt es sich dabei um eine Inszenierung der CIA, um ihn zu diskreditieren. Junge Welt schreibt zu seinem Auftritt: Am Dienstag stellte Julian Assange vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg klar: Ich bin heute nicht frei, weil das System funktioniert hat. Ich bin heute frei, weil ich mich nach Jahren der Inhaftierung schuldig bekannt habe, und zwar schuldig, Journalismus betrieben zu haben. Ernüchternd erklärte er mit Blick auf aktuelle Kriegsschauplätze: Früher haben wir wichtige Videos von Kriegsverbrechen veröffentlicht, die eine öffentliche Debatte auslösten. Heute werden die Grausamkeiten live gestreamt, Hunderte von Journalistinnen getötet, die Straflosigkeit nimmt weiter zu und es ist unklar, was wir dagegen tun können. Kinder und Jugendliche in Abschiebezentren. Am Montag hat die Eidgenössische Kommission für Migration, EKM, eine Studie zu Kindern und Jugendlichen in der Nothilfe präsentiert. Die Nothilfe ist für die Unterbringung und Versorgung von abgewiesenen Asylsuchenden zuständig. Pomona.ch beschreibt den Umgang mit den Menschen im Nothilferegime so: Sie erhalten 8 bis 12 Franken pro Tag und werden in Rückkehrzentren untergebracht. Ziel ist es, die Menschen minimal zu versorgen und keinerlei Anreize zu schaffen, damit sie in der Schweiz bleiben. Doch die Menschen verharren oft über Jahre in der Nothilfe. Betroffen sind davon auch rund 700 Kinder und Jugendliche. Die Kinder und Jugendlichen sind in diesen Zentren oft mit Gewalt und Suiziden konfrontiert. Zudem erlauben die Zustände in den Zentren kaum Kontakt zu Gleichaltrigen außerhalb. Die Untersuchungen der Eidgenössischen Kommission für Migration, EKM, zeigen laut Migrant Solidarity Network, dass das Nothilferegime gegen die UN-Kinderrechtskonvention sowie gegen verfassungsrechtliche Bestimmungen zum Schutze von Kindern und Jugendlichen verstößt. Das Migrant Solidarity Network hat deshalb zusammen mit weiteren Organisationen drei zentrale Forderungen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen aufgestellt. Erstens, stabile Aufenthaltsbewilligungen statt ständige Ausschaffungsgefahr. Eine stabile Aufenthaltsbewilligung schützt Kinder und Jugendliche wirksam und effizient vor den Missständen der Nothilfe. Illegalisierung darf nicht weiter vererbt werden. Zweitens, Sozialhilfe statt Nothilfe. Sozialhilfe sichert Kindern und Jugendlichen einen besseren Zugang zu einer angepassten Unterbringung, Bildung, sozialer Teilhabe und Gesundheit. Nothilfe ist schädigend. Drittens, Regelschule statt Segregation. Regelschulen sichern den Zugang zu Unterricht und sozialer Teilhabe, Sprachkursen, sozialpädagogischer Unterstützung und Aufgabenhilfen. Segregative und separative Schulungen diskriminieren. Und nun kommen wir noch zum letzten Teil der Kurznews. Rassistische Zuspitzung in Art. Am 10. Januar 2024 gab das SSEM, Staatssekretariat für Migration, bekannt, ein Asylzentrum in Schwyz bauen zu wollen. Das Asylzentrum soll 170 Personen bergen. Auf einem heruntergekommenen Campingplatz in Busingen bei Art sollen Migrantinnen bis zu ihrer Abschiebung untergebracht werden. Diese Zentren sind für menschenunwürdige Zustände berüchtigt. Die Migrantinnen erhalten teilweise unter 10 Franken am Tag zur Grundversorgung. Durch die nächtlichen Ausgangssperren und das wenige Geld sind die Migrantinnen in ihrer Mobilität massiv eingeschränkt und Kontakte nach draußen sind kaum möglich. Vor wenigen Wochen hat sich ein Mann, der in einem Bundesasylzentrum einsaß, angezündet und davon tödliche Verletzungen erlitten. In der Gemeinde Art formierte sich seit der Ankündigung zum Bau eines Asylzentrums Widerstand von rechts. Es begann ein monatelanges Kräftezehren. Auf der einen Seite Anwohnerinnen und Politikerinnen der SVP Schwyz, auf der anderen Seite das unter Migrantinnen und solidarischen Personen ebenfalls berüchtigte Staatssekretariat für Migration. Die Bewegung gegen das Asylzentrum versteckte ihren Rassismus dabei nicht. Von Anfang an wurde mit Begriffen wie Remigration Stimmung gemacht. Der Begriff wurde vom Rechtsextremen Martin Sellner geprägt und meint die massenhafte, gewaltsame Abschiebung von allen Migrantinnen. Es ist deshalb nicht überraschend, dass rechtsextreme Gruppen wie die Junge Tat oder die Freiheitstriegler zunehmend in Erscheinung traten und begannen, in der Bewegung Fuß zu fassen. Dabei konnten sie auf Vernetzungen zurückgreifen, die während den rechten Anti-Corona-Maßnahmen-Demos geknüpft wurden. Letzten Samstag kam es zum vorläufig rassistischen Höhepunkt. 250 Personen demonstrierten in Schwyz gegen das Asylzentrum. Darunter SVPlerinnen, die Junge Tat und die Freiheitstriegler. Organisiert wurde die Demonstration vom Aktionsbündnis Urkantone, das ebenfalls aus der Anti-Corona-Maßnahmenbewegung hervorgegangen ist. Auf Schildern und Transparenten waren Forderungen nach Remigration sehr präsent. Auf manchen Schildern stand auch Abschiebung rettet Leben. Dem Regen in der Gemeinde Art trotzten letzten Samstag aber nicht nur Remigrationsfans, auch eine kleine Gegenmobilisierung war vor Ort. Sie gingen laut eigener Aussage gegen die Entmenschlichung von Asylsuchenden auf die Straße.
Gut, ich bringe da noch eine vierte Kurznews, spontan wie wir sind, rein. Es geht um eine Kurznews, die was Lokales betrifft, und zwar die Verdrängung, die fortschreitende Gentrifizierung in Zürich und in dem Fall genauer gesagt in Schwammendingen. Ich habe auf Instagram ein Statement gefunden von den Leuten oder vom Account «Alles wird besetzt» und der organisierten Autonomie Zürich. Leute von denen und auch ganz viele andere sind mit Transparenten nach Schwammendingen gegangen und haben auf Dinge aufmerksam gemacht, und das erläutern sie in dem Schreiben, das ich da auf Insta gefunden habe. Sie schreiben: Am 30. September 2024 mussten hunderte MieterInnen in Schwammendingen ihre Wohnungen an der Grosswiesen-Glattwiesenstraße verlassen. Abgerissen von der Zürich Invest AG. Viele der ehemaligen BewohnerInnen fanden nur teure oder unpassende Alternativen. Einige mussten in städtischen Notwohnungen unterkommen. Viele sind aus der Stadt gezogen. Die profitierte Stadtentwicklung, profitorientierte Stadtentwicklung verdrängt die Menschen aus Zürich und macht die Stadt immer exklusiver. Niemand von den aktuellen QuartierbewohnerInnen kann sich die Neubauwohnung leisten. Die Stadt und Genossenschaften stehlen sich aus der Verantwortung und behaupten, dass sie nichts tun können. Das Beispiel der Grosswiesen-Glattwiesenstraße zeigt, auf den Staat und die Besitzenden können wir uns nicht verlassen. Vielmehr müssen wir uns organisieren und dem Immokapital etwas entgegenzuhalten. Gemeinsam müssen wir verhindern, dass wir unsere NachbarInnen, Freundinnen und KlassengenossInnen aus unseren Quartieren vertrieben werden. Wir kämpfen weiter für eine Stadt für alle.
Sehr gut. Das waren die Kurznews von heute, der 2. Oktober 2024. Und nun gehen wir über zum nächsten Thema. Und zwar haben wir im Zusammenhang mit der Kolonialisierung von Abya Yala im Radio Lora beschlossen, dass im Oktober der sogenannte koloniale Monat stattfindet. Das heißt, dass die Infos im Info Lora, also jeden Abend um 6, sich mit dem Kolonialismus bzw. dem Kampf gegen den Kolonialismus auseinandersetzen und verschiedene Themen da beleuchten. Und in diesem Zusammenhang haben wir heute ausgehend vom Datum einen kurzen Beitrag vorbereitet zu dem Aufstand der Herero und Nama in Namibia und auch dem darauf folgenden Völkermord an den Hereros und den Namas in Namibia vor genau 120 Jahren. Also vor 120 Jahren, das war der 2. Oktober 1904, das war der Startschuss eigentlich zum Genozid, der in den folgenden Jahren stattfand, bis die Kolonialverwaltung dann nach Ende des Ersten Weltkrieges aufgelöst worden ist und Deutschland die Kontrolle über diesen Teil vom Südwestafrika aufgegeben haben. Genau, also eigentlich zeitgleich mit der berühmten Berlin-Konferenz 1885, wo die Aufteilung von Afrika unter den verschiedenen Kolonialmächten beschlossen worden ist, wurde auch das Gebiet des heutigen Namibias von der deutschen Kolonialmacht, damals noch das Deutsche Kaiserreich, besetzt und unterworfen. Das war ein relativ langer Prozess. Das heißt, das war schon 20 Jahre Kolonialmacht eigentlich und Kolonialpolitik im Gange, bis dann unter Samuel Maharero der Aufstand gegen die gegen die Kolonialmacht begonnen hat. Also Samuel Maharero war ein General der Hereros und der leitete den Aufstand. Unter ihm knapp 10.000 Soldaten, Soldatinnen, der leitete den Aufstand gegen die deutsche Kolonialregierung. Das war Anfang 1904, also oder Mitte 1904, im Sommer 1904, startete dieser Aufstand. Das war eine groß angelegte militärische Operation gegen die damals sehr dünne Schicht von deutscher Kolonialbesatzung. Und das ging vor allem gegen die Farmen und die Einrichtungen der deutschen Kolonialmacht, die da seit 20 Jahren den Landgrab, also die Inbesitznahme von Weideland eigentlich vorantrieben. Genau, da kommen wir zu den Gründen, warum der Aufstand stattgefunden hat, warum die Hereros sich dann gegen die Kolonialmacht wehrten. Das eine habe ich bereits gesagt, also der Landgrab, das Klauen des Kulturlandes, des Weidelandes, der indigenen Bevölkerung, ging stetig voran. Es war immer mehr Weideland, wurde von der Kolonialmacht in Besitz genommen. Das heißt, die Viehzucht wurde zunehmend unmöglich gemacht für die Hereros und es wurde eigentlich auf systematische Weise die Lebensgrundlage der Herero geraubt. Der zweite wichtige Grund sind die rassistischen Übergriffe, die eigentlich an der Tagesordnung waren, also nicht nur in den Institutionen selbst, also rassistische Gesetzgebung und Prügelstrafen, sondern auch ganz alltägliche Demütigungen, Vergewaltigungen, das waren Teil der kolonialen Unterdrückung und der wirtschaftlichen Ausbeutung, wie die deutsche Kolonialmacht das in Namibia ausgeübt hat. Der Aufstand gegen die Kolonialmacht war sehr gut organisiert. Also Samuel Maharero hatte seine Truppen total gut im Griff und die deutsche Kolonialmacht wurde dementsprechend empfindlich getroffen. Das bedeutete, im Sommer 1904 sah es aus, als würde die deutsche Kolonialmacht die Kontrolle über das heutige Namibia verlieren. Das Deutsche Kaiserreich reagierte aber umlaufend, also innerhalb von wenigen Monaten wurden da Tausende von Soldaten mobilisiert und der Plan war, mit äußerster Härte gegen diesen Aufstand vorzugehen. Jetzt kommen wir zum 2. Oktober. Der 2. Oktober ist nämlich der Tag des sogenannten Vernichtungsbefehls vom deutschen General von Trotta. Und der deutsche General von Trotta ließ öffentlich verkünden am 2. Oktober, dass auf alle Hereros zu schießen sei, egal inwiefern die verwickelt sind in die Aufstände oder nicht. Und zwar sollten sämtliche Hereros das deutsche Kolonialgebiet verlassen. Die es nicht tun, die sollten auf der Stelle erschossen werden. Dabei war es ihm egal, das wird explizit in dem sogenannten Vernichtungsbefehl auch erwähnt, dass es ihm egal ist, welcher Background die Leute haben, welches Alter, ob das Männer sind, Frauen oder Kinder. Also der Erschießungsbefehl gilt allen Hereros, die sich zum Zeitpunkt des 2. Oktober noch auf dem deutschen Kolonialgebiet befanden. Auftakt, das ist eigentlich der Startschuss des Genozides, der Auftakt des Genozides an den Hereros wurde dann schnell zu einer Vertreibungspolitik, und zwar wurden die Leute Richtung Osten getrieben. Die Hereros wollten auch dieser Kolonialmacht entkommen und sich in dem englischen Kolonialgebieten einen vermeintlichen Schutz suchen. Also die deutsche Kolonialmacht trieb die Leute in die Wüste entlang den Oasen, wo zunehmend die Leute, die Hereros auch verdursteten und verhungerten. Also die Geschichte der deutschen Kolonialmacht und der Gewalt an den Hereros, die geht dann noch lange weiter. Später wurde dann eingesehen, dass die Menschen auch zu Strafarbeit gebraucht werden können. Also es wurden dann Straflager errichtet und Zwangsarbeit wurde ein fester Teil des kolonialen Systems. Am Schluss gibt es nach Schätzungen zu folgen 60.000 Opfer. Das sind gut 4/5 aller damals lebenden Hereros. Das heißt, die allermeisten Leute wurden umgebracht. Jetzt sind wir 120 Jahre später und stellt sich die Frage, wo wir stehen in dieser Debatte. Also erschreckenderweise, das haben die meisten von euch wahrscheinlich auch schon mal gehört, erschreckenderweise hat sich die deutsche Bundesregierung stets geweigert, diesen Genozid anzuerkennen. Und das war eigentlich Status quo, dass man da nicht darüber redet. Bis im Jahre 2015, noch nicht so lange her, vor 9 Jahren, gab es dann die erste Veräußerung der Bundesrepublik Deutschland, wo anerkannten, dass es sich da um einen Völkermord handelte. Jetzt hören wir zu. Hören wir vielleicht zum Abschluss dieses Beitrages auch kurz, was dann die Perspektiven sind, beziehungsweise was die Nachfahren der damals ermordeten Hereros an Forderungen stellen, was ihrer Meinung nach wichtig wäre, um diesen vergessenen Genozid gerecht zu werden. Und zwar habe ich hier vier Forderungen von die zusammengetragen sind von verschiedenen Herero-Verbänden, Forderungen an die deutsche Politik, an das heutige Deutschland, genau die ich euch jetzt vorlesen werde. Erstens, der Völkermord der, an den Owa Herero und den Nama soll offiziell anerkannt werden. Zweitens, die Nachfahren der Genozidopfer sollten förmlich um Entschuldigung gebeten werden, was bis jetzt nicht stattgefunden hat. Drittens, Deutschland sollte sich für die Identifizierung und Rückgabe aller nach Deutschland verschleppten Gebeinen von Menschen aus Namibia und anderen ehemaligen Kolonien einsetzen. Und viertens und letztens, dass sich Deutschland zu einem bedingungslosen und offenen Dialog über Versöhnungsmaßnahmen mit den Nachfahren der Genozidopfer und mit der namibischen Regierung bereit zu erklären sollte. Ja. Genau, wie ich schon gesagt habe, wurde dieser Prozess, ein großer Schritt in diesem Prozess gemacht, sagen wir, der Anfang zu diesem Prozess gemacht 2015, als die deutsche Bundesregierung zum ersten Mal den Völkermord anerkannt hat. Aber von den Erfüllungen der Forderungen, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, ist Deutschland noch immer weit davon entfernt. Das war mein Beitrag zu dem Völkermord an den Hereros und den Namas in Namibia, beziehungsweise zum Jahrestag des sogenannten Vernichtungsbefehls vom General von Trotta vom 2. Oktober 1904. Um den Bogen auch noch in die Schweiz zu schlagen, muss man sagen, dass ja auch in der Schweiz ist die Debatte um die Aufarbeitung der kolonialen Verbrechen eigentlich noch in den Kinderschuhen. Erst vor wenigen Jahren hat man begonnen, in den verschiedenen Städten der Schweiz anzuerkennen, dass es da doch auch Verwicklungen in den Kolonialismus gab. Also dass die Erzählung, man sei sozusagen fein raus, weil die Schweiz ja schließlich keine Kolonien hatte, gerät ein bisschen ins Wanken. Da gibt es verschiedene Akteurinnen und Akteure, die deren politische Arbeit ist, auch da in der Schweiz eine größere Aufmerksamkeit auf die kolonialen Verbrechen zu legen und die Verwicklung von Schweizerinnen und Schweizer beziehungsweise von Schweizer Firmen, die natürlich an der kolonialen Wirtschaftspolitik auch beteiligt waren und sich damit bereichert haben. Ich meine, man sieht es in Zürich, da gibt es verschiedene Stadtführungen und so weiter, die eigentlich das koloniale Erbe in Zürich auch veranschaulichen. Also wenn man an den Zürichberg geht zum Beispiel, da sieht man da viele Villen, die in dieser Zeit gebaut worden sind. Also das zeugt von einer Oberschicht in Zürich, die sich auch an der kolonialen Wirtschaft, am kolonialen System bereichert haben. Das sind nicht nur Plantagebesitzer, sondern vor allem auch Reedereien, Kaufleute, die die Waren verschoben haben und sich da daran beteiligt haben, an der Logistik beteiligt haben. Und was man sagen muss, dass es ein wichtiger, ein wichtiger Teil eigentlich in dieser kolonialen Ausbeutungspraxis irgendwie gespielt haben. Zu diesem Thema gibt es im Landesmuseum Zürich eine Ausstellung, die heißt Kolonial, die versucht, einen kritischen Blick darauf zu werfen. Ich habe schon von verschiedenen Leuten gehört, dass die relativ gut sei. Ich habe sie selber leider noch nicht gesehen, aber ich glaube, das kann man sich sicher mal angucken. Dann gibt es verschiedene andere Anlaufstellen, wo man über die koloniale Geschichte der Schweiz etwas erfährt. Es war eine sehr gute Ausstellung im Stadthaus, die gibt es leider nicht mehr.